Die Frage nach dem wirklich und nicht wirklich ist das charakteristische Problem, mit welchem man sich auseinanderzusetzen hat, wenn es gilt, solche Erlebnisse kritisch zu erfassen. Hellsinnigkeit in räumliche und zeitliche Ferne bedeutet souveräne Schalten des magischen Ich, bedeutet nichts Geringeres als Neuschaffen einer Wirklichkeit und erweist zugleich die Relativität dieses Begriffs. Ein sehr lehrreiches Erlebnis finde ich in Staudemeyers Buch Die Erzählung des Landgerichtsrates außer Dienst Georg Friedrich in einer Sitzung der Psychologischen Gesellschaft in München 1899. Es sei mir gestattet, dieselbe unverkürzt wiederzugeben. Schon meine Eltern hatten eine Dienstmagd aus einem Dorfe an der Lahn namens Lisbeth. Ich hatte dieselbe nach deren Tode gleichsam als Inventarstück übernommen. Sie war brav, fleißig und treu und unserer Familie fest zugetan. Sie hatte sich einige hundert Gulden erspart und ich hatte ihr nach und nach einige hundert Gulden gegeben, so dass sie einem sorgenfreien Alter entgegensah, auch wenn sie nicht, wie ich die Absicht hatte, bei mir bis zu ihrem Tode verblieb. Sie war schon über 70 Jahre alt geworden, fast arbeitsunfähig und kränklich. Von Verwandten hatte sie noch eine in ihrem Geburtsort verheiratete Tochter einer Halbschwester mit zahlreicher Familie. Diese machte ihr öfters Besuche, hatte gewöhnlich ein sauber gekleidetes, hübsches Kind bei sich, welches Lisbeth aus der Taufe gehoben hatte, versäumte auch nie irgendeinen Leckerbissen für die Tante, die alte Lisbeth, wie diese allgemein genannt wurde, mitzubringen und gewann das Herz derselben umso mehr, als diese eine große Zuneigung zu dem Kinde hatte. So konnte es mich nicht wundern, dass Lisbeth eines Tages mir ihren Entschluss kundgab, zu seiner Mutter zu ziehen und dort ihre letzten Lebensjahre zuzubringen. Vergebens stellte ich ihr vor, dass sie es bei mir wahrscheinlich besser habe, als sie es in ihrer in dürftigen Verhältnissen lebenden Familie treffen werde. Lisbeth war durch das Zureden und Benehmen ihrer Nichte so gewonnen, dass mein Abmahnen nichts half. Ich schenkte ihr daher noch einige Habseligkeiten und etwas Geld und entließ sie mit der Mahnung, ihr Vermögen festzuhalten. Ich versprach ihr zuweilen zu schreiben und legte ihr auch auf, mir bisweilen zu schreiben oder schreiben zu lassen, wie es ihr gehe. Der alten Person fiel das Schreiben sehr schwer. Es vergingen mehrere Jahre. Ich hatte meinen Wohnsitz in größere Entfernung von dem Geburtsort Lisbeths verlegt. Alljährlich zum Geburtstage hatte ich ihr Glück gewünscht und dazu jedes Mal, sowie auch zu Weihnachten, ein Geldgeschenk beigelegt, jedoch nie einen Brief von ihr erhalten. Ich glaubte, dass es ihr gut gehe. Es war nun in einer dunklen Novembernacht des Jahres 1877, als mir das folgende Erlebnis begegnete. Ein heftiger Wind hatte sich erhoben und Regen fiel nieder. Etwa um 4 Uhr morgens fuhr ich in meinem Bette aus dem Schlafe auf. Ein unbestimmter Schrecken hatte mich erfasst. Ich setzte mich im Bette auf. Eine rätselhafte Gewalt zwang mich, meine Augen nach dem freien Raum im Zimmer zu richten. Ich fühlte mich in einem Zustande reger Tätigkeit aller Geisteskräfte und doch wieder gebannt in eine Lähmung und Erstarrung und ein Gezwungensein unter eine fremde Kraft, einen fremden Willen. Ich erblickte dann in einer Entfernung von etwa 20 Schritten einen Fluss dahinströmen und wusste, dass es die Lahn sei. Das Wasser floss in unsichtbaren Ufern und war gänzlich von einem gelblich-grauen Lichte durchleuchtet. Ich befand mich etwa der Mitte der Tiefe des Flusses gegenüber. Dort aber tauchte die mir so wohlbekannte Gestalt der alten Lisbeth auf. Ich sah vollkommen deutlich ihren Kopf, um den ihr aufgelöstes graues Haar, wirr und triefend und sich mit dem Wellenschlage bewegend, herabhing. Noch sah ich den Hals und die Schultern und den oberen Teil der Brust und der Arme. Der untere Teil ihrer Gestalt war undeutlich, nebelhaft zu sehen. Sie starrte mich mit ihren verzweifelt blickenden Augen vorwurfsvoll an. Und diese Augen hielten mich mit magischer Gewalt gefesselt. Sie und ich sprachen nicht, wir lasen gegenseitig unsere Gedanken. Es war aber nicht ein bloßes Leben, sondern ich empfand auch einen fast körperlichen Eindruck auf mein Gehör. Hier unsere Unterredung, wie ich der Kürze halber und mangels eines besseren Ausdrucks den gegenseitigen Gedankenaustausch nennen will, wenn ich ihn auch nicht mehr ganz wörtlich wiederzugeben vermag. »Herr«, sagte sie, »Herr, warum habt ihr mich so ganz im Stiche gelassen? Ihr waret meine einzige Hoffnung. Ihr seid schuld, dass ich jetzt elend sterben muss. Lisbeth«, sagte ich, »du hast ja Vermögen und ich habe dir öfters in meinen Briefen Geld geschickt. Wenn dir etwas fehlte, warum hast du mir nicht geschrieben oder bist zu mir gekommen?« »Ach, Herr«, sagte die Gestalt, »jetzt weiß ich, dass ihr mich nicht verlassen habt. Meine Verwandten haben eure Briefe unterschlagen, das Geld behalten. Sie hatten mir geschmeichelt, bis ich ihnen fast meine ganze Habe hingab. Sie ließen es nicht zu, dass ich euch schrieb oder zu euch kam, und als ich nichts mehr hatte, schlugen sie mich, ließen mich hungern und frieren und auf einem Strohsack im Kuhstalle schlafen. Noch gestern Abend sagte meine Nichte, mach, dass du krepierst, zu besserem bist du nicht mehr nutz, du musst morgen aus dem Hause. Ich konnte nicht schlafen und wußte mir keinen Rat. Ich dachte an euch und sagte, er will nichts mehr von dir wissen. Und eine Stimme hörte ich rufen, niemand hilft dir, mach dem Elend ein Ende. Ich lief an den Fluss und sprang hinein. Herr, ihr seid gut. Ein seliges Lächeln verklärte das alte Antlitz, die Augen verloren ihre Starrheit und blickten sanft und friedlich. Die ganze Erscheinung aber entfernte sich, verblasste und war bald verschwunden. Ich konnte nicht mehr schlafen, obschon ich es versuchte. Meine Pulse klopften ungestüm. Ich nahm mir vor, an dem nämlichen Tage noch an dem Pfarrer des Lahndorfes, in welches Lisbeth gezogen war, zu schreiben, konnte diesen Entschluss jedoch nicht ausführen, da unvorhergesehene wichtige Geschäfte meine ganze Zeit in Anspruch nahmen, ich auch bei ruhigem Nachdenken über mich selbst lächelte, dass ich einem, wenn auch sehr lebhaften Traume, irgendein Gewicht hatte beilegen wollen. Am folgenden Tage aber las ich mit dem Datum des vorigen Tages in der Zeitung, aus X wird ein trauriges Ereignis gemeldet. Eine Person, welche unter dem Namen die alte Lisbeth bekannt war, hat sich heute Morgen um 4 Uhr in der Lahn ertränkt. Die Leiche ist bereits gefunden. Lisbeth hatte lange Zeit in als Magd gedient. Das von ihr ersparte geringe Vermögen aber ihren Verwandten, bei denen sie lebte, gegeben, die das Geld bald aufgebraucht hatten. Lisbeth war ihnen jetzt zur Last, sie misshandelten sie, ließen sie im kalten Stalle schlafen, vernachlässigten sie in Reinlichkeit und Kleidung. Da erfasste die Arme die bittere Verzweiflung und trieb sie zum Selbstmord. Gott wird ihr ein gnädiger Richter sein. Die Teilnahme ist allgemein. Ich brauche nicht zu sagen, wie sehr mich diese Nachricht erschütterte. War es ein Traum gewesen oder hatte ich Lisbeth wirklich gesehen? Noch meine ich, die im Wasser kämpfende Gestalt zu erblicken. Seit jener Nacht aber halte ich es für wahrscheinlich, dass der lebende Mensch, wenn er im Augenblicke höchster Erregung, namentlich des Todes, seine Gedanken und seinen Willen auf einen einzigen Gegenstand richtet, in die Ferne zu wirken fähig ist. Das geschilderte Begebnis trägt die Züge der gewohnten Wirklichkeit und bedeutet doch tatsächlich eine andere. Die sonderbare Durchleuchtung des Wassers, der eigentümliche Gedankenaustausch, der des gewohnten Sprechens und Hörens nicht bedarf, dies ist eine Wirklichkeit, die erst geschaffen werden musste, zu eben dem besonderen Zwecke dieser besonderen Mitteilung. Da das landläufige Geschehen gebunden ist durch unüberschreitbare Regeln des örtlich-zeitlichen Entferntseins. Darum muss eine magische Wirklichkeit geschaffen werden, beziehungsweise ein magisches Wahrnehmen, das nach magischen Gesetzen vor sich geht. Man mag das geschilderte Ereignis wie immer weiter deuten. Das Unterbewusste der alten Dienerin habe in den kritischen Augenblicken das Unterbewusste des geliebten Herrn durch Fernwirkung beeinflusst und in ihm das Gefühl des Gezwungenseins unter eine fremde Kraft verursacht. Der Angelpunkt bleibt das Werden einer neuen, besonderen Wirklichkeit. Ob der Erzähler wachend oder träumend sein Erlebnis gehabt hat, wird sich nicht feststellen lassen. Wahrscheinlich weder das eine noch das andere, sondern in einem Zustand ganz eigener Art. Vielleicht hatte er die Augen geschlossen. Ihr Auftun wäre unnötig, möglicherweise störend. Jedenfalls körperlich lag er in seinem Bette. Mit der Kraft des magischen Schauens aber war er ganz eigentlich gesprochen dort, wo seine und seiner Dienerin Wirklichkeit sich abspielte. Eine Wirklichkeit, die in dem Augenblick vorhanden war, eben für diese zwei. Eine Wirklichkeit, nicht weniger wirklich als die taggewohnte. So ist auch der prophetische Traum, der vorwegnimmt, was für die anderen erst später Wirklichkeit wird, Sonderschöpfung. Das Traum-Ich ist nicht gebunden an die für das Wach-Ich gültige Raum- und Zeitordnung. Ist diese auch keineswegs die einzig mögliche? Jedes Mal aber ist das magische Vorstellen, das zentrale Tun, die entscheidende Kraft für das gestaltende Schaffen von Wirklichkeit.